Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem Start in unser Podcast-Jahr 2025. Und Thorsten, wir waren nicht unbedingt nur faul und haben uns erholt von den Podcasts, sondern wir haben auch ein bisschen weitergetüftelt, wie es weitergehen könnte, haben die Kommentare und Vorschläge zu unserer aktuellen Staffel gesichtet. Gibt's was Neues von Gott? Und damit wollen wir heute weitermachen. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt, habt euch auch mit irgendwas beschäftigt und so. Ist was passiert die letzten Wochen? Ja, man weiß nicht, eine Nachrichtenlage, irgendwas ist immer. Wir erholen uns mal ein bisschen hier bei den großen theologischen unserer Frage. Aber die theologischen Fragen unserer Zeit haben mit den politischen manchmal auch mehr zu tun, als man gerne möchte. Wir werden sehen.
Ja, Thorsten, wir haben ein Buch hier bei uns. Du ein Exemplar, ich ein Exemplar. Wir haben ausnahmsweise mal kein gemeinsames Skript oder Outline erstellt, sondern jeder für sich hat wie wild gearbeitet an diesem Buch von Jordan Peterson, Gott und der Untertitel dieses Buches, da geht es um das Ringen mit Gott, mit dem Unendlichen, mit dem Höchsten. Und weil wir so viel Material haben, kommen wir auch sofort hier in die Mitte der Sache. Lass uns starten. Wir haben ein paar Reaktionen schon erhalten. Hä, um alles in der Welt, jetzt Jordan Peterson. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich.
Ja, das ist das Witzige, Jordan Peterson, also wo Menschen von ihm gehört haben, polarisiert er einfach. Ne? Die einen sagen, hey, super spannend, ich freue mich auf eine differenzierte Darstellung. Die anderen sagen, warum gebt ihr so einem Typ eine Bühne? Der ist rechts, der ist radikal, der ist gefährlich. Das passt gar nicht zu euch. Und so. Das ist so, es gibt bei ihm wenig neutrale Positionen, diese polarisierende Aura hat er sich auch hart erarbeitet. Wir rechtfertigen das jetzt gar nicht lang und ausführlich. Wir sehen einfach, er hat eine wahnsinnig große Reichweite mit religiösen, mit politischen, mit psychologischen Themen. Irgendwann ist etwas too big to ignore. Wir geben ihm auch nicht mehr Reichweite oder Bühne. Er hat die größten Bühnen. Er macht Interviews mit Elon Musk und so weiter. Also wäre jetzt ein bisschen albern. Wir würden ihn auch nicht unbedingt zu uns hier einladen wollen. Aber ich glaube, er ist einer derjenigen, mit denen man sich heute auseinandersetzen muss. Und zwar auch inhaltlich und sachlich.
Naja, vielleicht würden wir ihn doch einladen. Keine Ahnung. Aber wir finden es als Kompliment, wenn Leute sagen, wieso gebt ihr dem eine Bühne? Weil also unser Bühnlein gegenüber der Bühne, die er hat, ist natürlich riesig. Thorsten, wir haben uns überlegt, dass wir es so machen wie oft und wie es auch oft von Menschen geschätzt wird, dass wir erst einmal bei unseren eigenen Erfahrungen ansetzen, die wir mit Jordan Peterson und auch mit seiner Theologie, mit dem, was da von ihm kommt, an Interviews, an Podcasts, an Vorlesungen und auch an Büchern, dass wir erstmal sagen, ja, was haben wir denn da erlebt? Was ist denn unser persönlicher Zugang? Magst du mal loslegen?
Ja. Ich habe eine relativ lange Geschichte mit Jordan Peterson, muss ich sagen. Ich habe ihn, jetzt weiß ich nicht ganz genau, 2016, 2017 ungefähr auf meinem Radar erstmals gehabt. Das war ja eine Zeit, wo ich angefangen habe, selbst öffentliche Vorträge zu machen im Internet, bei Worthaus über Gott und Bibel und Glaube. Und irgendwann so um die Zeit herum muss es gewesen sein, dass mir jemand sagte, ja, interessant, und weißt du, da gibt es auch so einen kanadischen Psychologen, der macht das im großen Stil, der hält Vorlesungen über Genesis, das erste Buch der Bibel, und da hat er viele Vorträge stundenlang, Genesis 1, 3 Stunden, Genesis 2, 2,5 Stunden, Millionen Aufrufe, guck da mal rein. Ich habe es mir angeguckt. Und war, ja, beeindruckt, war auch fasziniert. So, da stand ein sehr dürres, hageres Männlein auf der Bühne. Großer Ernst, kein Schnickschnack, keine Lichtshow, gar nichts. und redete über diese biblischen Geschichten. So, ich merkte bald, er macht eine psychologische Auslegung, sehr stark tiefenpsychologisch angeregt, von C.G. Jung geprägt. Er war damals Kanada-Psychologie-Professor, eigentlich gar nicht analytische Psychologie, hatte Jung aber irgendwann so für sich entdeckt. Und ich dachte, aha, witzig, das ist ja im Grunde wieder wie Eugen Drewermann. Irgendwann merkte ich, ja, ist auch ganz anders als Eugen Drewermann, also gar nicht so links und so. Nein, aber es hat mich damals fasziniert. Er hat mich auch auf diverse Spuren gebracht. Ich habe zum Beispiel bei Peterson die ganzen Geschichten von Heldenreise und so erstmals ausführlich kennengelernt. Diese Sachen von Joseph Campbell und wie so die großen Narrative funktionieren, die im Kino dann in jeder Geschichte drinstecken. Der Held, das Abenteuer, der Widersacher, die Versuchung, die große Krise, Erlösung. So, und Peterson hat da ganz spannende Vorlesungen gehabt, sodass ich erstmal dachte, ja, das echt lohnt. Und davon muss man lernen, denn ihm gelingt's, biblische Stoffe, popkulturelle Stoffe, Disney, altorientalische Mythen und moderne Abenteuergeschichten so auszulegen, dass Menschen merken, hey, hier geht's um die Grundfragen meines Lebens, hier geht's um Angst und ihre Bewältigung. Hier geht's um Leiden. Hier geht's um Umgang mit Angststörung und Sucht und Depressivität. Hier versucht ein Mensch, anderen Lebenshilfe zu bieten. Und er macht das wirklich in einer profunden Art und Weise, die sehr eindrücklich ist. So, und das war eine erste Begegnung mit ihm. Dann wurde er mir mit der Zeit immer komischer, ehrlich gesagt. Ich bekam dann mit, und das war so die Zeit 16, 17, 18, dass er öffentlich gefeiert wurde, so als Kämpfer für Meinungsfreiheit und gegen Vogue und Links und so weiter. Es ging damals so ein Interview viral, wo eine Journalistin, eine feministische Journalistin ihn zur Rede stellte, er hätte so frauenfeindliche Passagen irgendwie in seinem Werk. Das fand ich auch, das hatte ich auch dann längst so gemerkt. Es sind so komische Vibes bei ihm. Ich fand aber auch bei diesem ganzen Interview den Hype sehr kurios. Also wenn dir jemand sagt, hey, ich habe ein Video gesehen, da ist so ein Professor, der ist über 50 und der ist klüger als eine 30-jährige Journalistin, was die Fragen seines eigenen Fachs angeht, da würde ich sagen, bitte was? Das will ich hoffen. Will ich hoffen, dass er Professor klüger ist in seinem Eigenfach als eine Frau um die 30 oder so. Also wo ist der Punkt? Da war eine Journalistin, die war nicht gut genug vorbereitet auf ihn. Aber man merkte irgendwie, er wird so zu einem Helden, einem Kämpfer gegen Links und Vogue. So, dann wurde er immer transkritischer und transfeindlicher. Und spätestens da habe ich das Gefühl, das ist doch irgendwie eine komische, ambivalente, schräge Figur. Er hat ja dann persönlich Schicksal auch eine harte Zeit durchgemacht. Er hatte so schwere Angststörungen und Schlafstörungen, dass er Medikamente nahm. Er hat eine Medikamentenabhängigkeit entwickelt, die sehr extrem war, die sich lebensbedrohlich auswuchs. Aus komischen Gründen ist er irgendwann durch Osteuropa getourt, hat in Russland harten Entzug mit sich ins Koma versetzen lassen und sonst wie. Seine Tochter Videos gemacht, geweint, es geht um sein Leben, die beten können, mögen beten. Ich habe auch gebetet, tat mir leid, dass ich dachte, Mensch, jetzt stirbt er fast und ist noch in seinen 50ern und wow und so. Irgendwann hieß es, er hat überlebt und oh, man weiß nicht, Schäden und so. Und ich hatte damals das Gefühl, Anfang der 20er Jahre, Mensch, jetzt ist er wirklich auch an die Grenzen gekommen und das jetzt mit Angststörung und Sucht und Medikamentenabhängigkeit. Vielleicht kommt er ja gereift wieder, barmherziger, milder, weniger hart. Er kam wieder, ich persönlich würde es jetzt ganz schlicht auch mal rechtsradikal nennen. Er wurde einer der einflussreichsten Influencer der rechtsradikalen Welt in den USA. Er wurde bei Daily Wire, ist er angeheuert, hat mit Ben Shapiro und Joe Rogan und mit Matt Walsh und andere Leute, die nicht konservativ sind. Nach keinem europäischen Maßstab der Welt sind das Konservative, sondern das sind stramm rechte Leute, die Kulturkampf sehr aktiv betreiben. So, insofern wurde er mir geradezu gruselig. Mir war es peinlich ein bisschen, dass ich so das mal eine Zeit lang ganz gut fand. Jetzt ist das Buch rausgekommen über Gott. Ein Buch, We Who Wrestle With God, auf Deutsch auch erschienen, über 600 Seiten. Titel haben sie leider verfälscht, verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber okay. In USA Platz 1 New York Times Bestsellerliste und da wurde ich wieder neugierig und dachte, Mensch, damit habe ich mal bei ihm angefangen. Das sind seine uralten YouTube-Vorträge. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie er es macht, warum das in einem evangelikalen Verlag in Deutschland rauskommt, in der Schweiz rauskommt. Was steckt dahinter? Naja, und jetzt sitzen wir hier, ne?
Ja, so war mein Weg mit ihm. Jetzt sitzen wir hier mit diesem Buch. Ja. Und ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von ihm. Ich würde auch sagen, immer noch. Meine Begegnung mit Jordan Peterson beginnt eigentlich mit dem Lesen dieses Buches. Natürlich habe ich seine Literatur, wo er Menschen wirklich auch helfen will, ins Leben zu finden mit 12 Ratschlägen und Regeln, 12 Rules for Life und so weiter, gelesen. Aber ich habe da auch keinen Zugang zu gefunden. Ich habe einige Interviews und verfolgt mit ihm. Bei mir ist es oft so, wenn ich merke, da ist so ein Hype um eine Person, das schreckt mich erstmal irgendwie so ab. Ich weiß auch nicht, was das für ein Reflex ist. Ich musste mich zum Beispiel wirklich überwinden, Harry Potter zu lesen, um dann zu entdecken, das ist unfassbar gut, ne? Und vielleicht geht's mir ganz, ganz ähnlich jetzt im Kennenlernen von Jordan Peterson. Ich bin übrigens immer in der Gefahr, Eugene Peterson zu sagen, weil er war für mich auch ein wichtiger Professor. Also falls mir das mal passieren sollte, bitte seid großzügig und barmherzig mit mir. Ich muss allerdings sagen, dass so wie er mir begegnet, ich das tatsächlich stark finde, wie er Dinge verbindet und versucht zusammenzubringen, die tatsächlich so ein bisschen auseinandergedriftet sind. Er versucht, die biblischen Texte wieder zum Sprechen zu bringen in unserer Zeit. Er versucht, Gott auf die Bühne zu bringen. Das finde ich erstmal hehre und berechtigte Anliegen, ob ihm das gelingt, ob er da dem Material gerecht wird oder wie auch immer, was dabei herauskommt, das werden wir heute sehen. Aber ich möchte das jetzt schon mal sagen, vieles von dem, was ich hier jetzt gelesen habe, ja, das finde ich, kann mir in meiner Situation, kann anderen in ihrer Situation durchaus helfen, einen Weg ins Leben zu finden. Und von daher bin ich gespannt, wie das weitergeht, ob ich bei ihm noch ein bisschen mehr andocke, hängen bleibe. Können wir jetzt auch sehen. Wir werden uns jetzt dem Thema zuwenden. Unser Thema ist eben heute, ja, wer ist dieser Gott von Jordan Peterson? Nochmal der Originaltitel, Gott, das Ringen mit einem, der über allem steht, also der englische Originaltitel wäre We Who Wrestle With God, Perceptions of the Divine. Und den Titel finde ich schon mal ganz stark. Ne? Ich glaube, da werden wir noch später drauf kommen, ja, dieses,
auf jeden Fall.
Dieses Ringen mit Gott. Thorsten, wollen wir mal zusammentragen, wir haben so gedacht, das ist jetzt das Hauptteil, ja, wer ist dieser Gott von Jordan Peterson? Was hat er für eine Glaubensauffassung? Ich habe etliche Sachen rausnotiert. Wie versteht Jordan Peterson Glaube? Was bedeutet es für ihn, an Gott zu glauben, als glaubender Mensch in dieser Welt unterwegs zu sein?
Ja, und da wird's jetzt schnell auch ein bisschen anspruchsvoll, weil er natürlich die Öffentlichkeit erstmal verwirrt, ne? Und er verwirrt alle Seiten. Er verwirrt die säkulare Öffentlichkeit, dass er sehr vehement die These vertritt, die biblischen Texte sind grundlegend, sie sind zentral, das ist kein nice to have. Nein, es sind die Grundtexte unserer Kultur. Sie haben eine Basisfunktion für die westliche Welt, für das christliche Abendland. Und wenn wir diese Texte und diese Geschichten verlieren, dann verlieren wir unsere Wurzeln und dann stürzen wir ins Chaos. So, und das sind natürlich Sachen, wo konservative Gläubige sagen, ne, komm in unsere Arme, Bruder, du bist einer von uns, wo aber schnell klar wird, er macht so gar keine Bekenntnisse, die in irgendeiner christlichen Konfession anerkannt würden als orthodox. Also wirklich gar nicht, sondern für ihn ist Glaube, Religion etwas anthropologisch Universales, etwas, was zu Menschen gehört. So hier und da wird diskutiert, er nähert sich dem Glauben an, er ringt mit Gott, vielleicht kommt er zum Glauben, ja, ist er schon zum Glauben gekommen und so. Und diese ganze Sprache ist aber komplett sinnlos im Blick auf seinen ganzen Ansatz, weil er vertritt die These, na, wir glauben immer schon, alle. Religion, Glaube, diese Welt, diese Dimension ist eigentlich immer schon da. Es ist eine Frage, wie sie gefüllt wird, wie sie ausgelegt wird. So, und da hat er nun wirklich viele kluge Gedanken zu. Jetzt in seinem Oeuvre, ich habe vor 7 Jahren schon mir so die Sachen gekauft, die es gab. Damals gab es 12 Rules for Life. Wow, interessant, gibt es eine schöne Folge ausgeglaubt von. Viel stärker fand ich Maps of Meaning. Das ist ein Werk Ende der 90er Jahre. Es ist, wenn man so will, auch sein einziges ernsthaftes wissenschaftliches Buch, über 600 Seiten, auch ein dicker Schinken. Wer sich wirklich für ihn interessiert, sollte das lesen. Und wer nur eins von ihm lesen möchte, sollte das lesen. Maps of Meaning, das würde ich sagen. So, da erklärt das nämlich am ausführlichsten. Und da wird schnell deutlich, für ihn geht's, naja, um die Frage der Weltanschauung. So mit klugen Argumenten zeigt er, es ist völlig unmöglich, eine rein neutrale wissenschaftliche Wahrnehmung der Welt zu gewinnen, wie sie ist. So, er zeigt wirklich auch überzeugend, jede Weltwahrnehmung ist immer schon Weltdeutung, Weltauslegung. Und jede Weltdeutung und Weltauslegung ist immer auch Wertung, hat immer schon moralische Parameter im Spiel. So, und wir organisieren unsere Wahrnehmung der Welt, ne? Also ganz grundlegend immer schon so, dass wir Erzählungen und Symbole dabei gebrauchen. Wir können uns gar nicht anders orientieren. Wir kriegen keinen absoluten Blick auf die Welt, sondern durch die Linse von Erzählungen erschließen wir uns die Welt, so dass wir den Menschen wahrnehmen als zielorientiertes Wesen, das er ist. Wir sind immer schon zielorientiert. Wir streben nach Zielen, wir streben nach Werte. Daraus entstehen Weltanschauungen unterschiedlichster Art. Und die Grundlage des Ganzen ist immer eigentlich ein Glaube. Immer ein Glaube, wonach es sich zu streben lohnt, was höchste Ziele, was zentrale Werte sind. So, darum ist die Bibel für ihn jetzt auch nicht irgendwie Religion, furchtbar, Igitt oder so. Ja, natürlich, Religion sind uralt, sind immer schon da. So, wir sind geprägt davon und es gibt keine säkulare, religionsfreie Welt oder Wirklichkeit. Diese Geschichten sind ja immer schon eingeflossen in uns. So, und es ist ganz schlicht die Frage, wie wir uns in diesen letzten Fragen der Wertsetzung, der Orientierung der großen Vorbilder orientieren. Diesen Zugang, dieses Religionsverständnis, das teilt er im ziemlichen Maße mit Carl Gustav Jung. Zudem nur ganz kurz. Der hat auch ein Jubiläum dieses Jahr, 150 Jahre. Ich hab das Gefühl, wir kommen auf den nochmal zu sprechen. Carl Gustav Jung, Schweizer Psychologe, Kronprinz von Sigmund Freud gewesen, analytische Psychologie, hat dann einen Bruch mit Sigmund Freud gehabt, hat einen eigenen Ansatz entwickelt, analytische Psychologie. Das Entscheidende bei Jung in der Abkehr von Freud ist, er hat die Sexthese nicht mehr geglaubt. Er hat einfach nicht mehr akzeptieren wollen, dass die Sexualtheorie und sexuelle Probleme in allem irgendwo verwickelt sind. Jung hatte vielmehr die These, alle Menschen kommen früher oder später auf Lebensfragen, die letztlich religiöser Natur sind. So in der zweiten Lebenshälfte sind religiöse Fragen eigentlich unentrinnbar. Wir können das komplett verkümmern lassen, aber dann verkümmert auch etwas wesentlich Menschliches. Grundlegende Fragen von Sinn und Selbstwertung kann man eigentlich nicht anders bearbeiten als mit religiösen Bildern und Metaphern. C.G. Jung war der Überzeugung, dass unser Leben nicht nur geprägt ist durch Triebe und Gedanken und frühkindliche Sozialisation und Prägung. Er war der Überzeugung, dass wir bestimmt sind durch ein kollektives Unterbewusstsein, also nicht nur ein individuelles, wo wir verdrängen und aufarbeiten, bewusst machen, so, sondern durch ein kollektives. So, und in diesem kollektiven Unterbewusstsein sind wir bestimmt von großen Bildern, von großen Figuren. Anima, Animus, große Mutter, großer Vater, der Held, das Selbst, all diese Dinge. Jordan Peterson hat das irgendwann entdeckt. Ist gar nicht seine psychologische Herkunft, aber er hat es entdeckt. Er hält es für sehr stark, er hält es in wesentlichen Teilen auch für begründet und für angemessen. Er arbeitet damit. So kommt auch der Begriff des Archetyps in den Untertitel der Übersetzung aus dem Fontes Verlag. Das heißt ja im Untertitel, wie die Archetypen des Alten Testaments unseren Glauben prägen. Ganz komischer Untertitel, aber ist egal, ist egal. Also er arbeitet mit diesen Archetypen, mit diesen Bildern. So, und Jordan Peterson ist wie C.G. Jung davon überzeugt, Religion ist universal immer schon da. Ihre Bilder, ihre Erzählung, ihre Mythen bestimmen uns immer schon. Die Bibel ist Teil des religiösen Universums. Es hat überhaupt keine Vorstellung von wahre Religion, falsche Religion, Offenbarungsreligion, eingebildete Religion. Nee, die Bibel steht im Strom der Religionsgeschichte. Sie ist davon durchdrungen, sie ist davon geprägt. Und in der Bibel finden wir nicht den fremden Gott, etwas Neues, das ganz andere, die Offenbarung senkrecht von oben. Nein, wir finden in der Bibel die Bilder und Symbole, die in unserem Unterbewusstsein immer schon angelegt sind. Insofern ist Bibellesen auch eine kultivierte Form der Selbstbegegnung. Das erst mal so als erste Annäherung.
Ja, ja. Du sprudelst, Thorsten, das ist total schön auch. Ich versuche es nochmal mit anderen Worten, so wie es sich jetzt mir erschlossen hat, so ein bisschen zu fassen. Jordan Peterson sagt, da muss etwas passieren in unserer Welt. Wir stehen in der Gefahr, die Mitte, das Zentrum zu verlieren. Das Chaos bedroht uns. Was ist passiert? Er sagt, eigentlich sind die westlichen Gesellschaften, die Demokratien, der Wohlstand, all das, was wir an Menschenrechten und so weiter haben, Meinungsfreiheit, all das basiert, ist entstanden, genauso wie du das jetzt erklärt hast. Da spielen bestimmte Erzählungen und Geschichten eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und diese Geschichten, die sind vielleicht in Vergessenheit geraten. Dieses Fundament, auf dem wir leben, auf dem wir stehen, dem wir alles verdanken, das war mal explizit, da gab es mal Zeiten, da war das explizit, das ist jetzt alles implizit. Das wäre das kollektive Unterbewusstsein, und er will das jetzt wieder zum Vorschein holen und will darauf aufmerksam machen. Und deshalb, ja, was macht er auf diesen 600 Seiten? Er erzählt auf weiten Teilen, erzählt er einfach erstmal die biblischen Geschichten nach. Ich finde das manchmal fast ein bisschen langatmig, muss ich sagen. Und dann, also letzten Endes kann man sagen, Heilsgeschichte, die Geschichte der Menschen mit Gott und was da geschieht. Und dann versucht er so diese Archetypen herauszufiltern. Letzten Endes läuft das auf zwei unterschiedliche raus. Es ist also Kain und Abel, an diesen beiden, da geschieht die entsprechende Weichenstellung. Aber das ist wichtig, dass wir das an dieser Stelle verinnerlichen und uns vor Augen führen, dieser gesamte Kontext, wo er also versucht, die Zeit, in der wir leben und so wie er sie sieht, zu verbinden mit diesen biblischen Geschichten, mit der Behauptung, das ist das Fundament, auf dem unsere westlichen und eigentlich in seiner Sicht auch die besten und auch die erfolgreichsten Gesellschaften und Systeme stehen. Das will er wieder neu ins Bewusstsein rücken, und da verfolgt er ganz bestimmte Motive und Absichten. Da werden wir gleich später nochmal drauf gucken. Da ist er durchaus auch kulturkritisch und Kulturkämpfer und bürstet ordentlich gegen den Strich. Wichtig finde ich noch, er versucht die Dinge zu versöhnen. Also er versucht zum Beispiel Naturwissenschaft und Glaube miteinander zu versöhnen, weil er sagt, es ist ja gar nicht denkbar, dass wir irgendetwas in dieser Welt als Fakten wahrnehmen, das geht gar nicht. Die Fakten, die Möglichkeiten, unterschiedliche Fakten miteinander zu kombinieren, darüber nachzudenken, das ist eine derart überfordernde Fülle, das ist eine Komplexität, ein Reichtum. Wir kommen immer schon so an diese sogenannten Fakten heran, dass wir die einsortieren, dass wir denen unterschiedliche Prioritäten einräumen. Und das tun wir aufgrund von bestimmten Narrativen, Erzählungen, Geschichten von Archetypen, so von, ja, von Grundfiguren, denen wir nacheifern, denen wir irgendwie folgen wollen, die uns ansprechen, die uns in eine bestimmte Richtung ziehen. Und ja, das ist der Grund, warum es in diesem Buch von ihm ganz viel biblisches Material gibt, ganz viele Geschichten. Er zoomt dann immer wieder raus, hält fest, was ist die Moral von der Geschichte, was sind jetzt hier die Archetypen, was bedeutet das für uns heute, bringt das dann mit Erkenntnissen aus anderen Wissensbereichen in Kontakt und versucht auf diese Weise einen Weg zu zeigen, ja, wie kann das gute Leben weitergehen? Was ist es, was uns da das Geländer an die Hand gibt?
Ja, und ich mache mal eine ganz kurze Zusammenfassung seiner 600 Seiten. Es ist auch viele Wiederholungen drin. Ne?
Ja.
Aber wer das mag, also dann ist es auch so ein therapeutisches Bequatschtwerden. Es ist schon wie in evangelikalen Megachurch, ne? 50 Minuten Predigten, der Stoff wäre auch in 5 Minuten gegangen. Aber es geht tiefer rein, wenn es wieder und wieder und wieder kommt. Jetzt und ganz kurzer Führer durch die Genesis, kannst du eigentlich mit 3 Gegensätzen klar machen. Ne? Genesis 1, Gegensatz von Ordnung und Chaos.
Ja.
Und das ist für ihn fundamental. Ne? Und das sind wirkliche Archetypen. Gott schafft Ordnung. Ne? Er unterscheidet Licht und Finsternis, Land und Wasser und Mensch und Tier. So, und Leben lebt von Ordnung. Du kannst überhaupt nicht existieren, ohne dass in irgendeiner Weise Kosmos aus dem Chaos errungen wird. Leben ist eine sich fortsetzende Ordnungsgeschichte, die ständig mit Einteilungen im Austausch lebt. So, und das ist im Grunde das göttliche Prinzip, der große Vater, ist auch das männliche Prinzip, sind jungsche Archetypen, so das Ordnen, Sortieren. Das Gegenprinzip ist Chaos. Chaos ist Urflut, Chaos ist Drache, babylonische Mythologie, Tiamat, so Chaos ist das ewig weibliche große Mutter, das ist dies. So, das ist nicht einfach böse, das wäre zu primitiv. Ne? Es ist das Chaotische, es gehört zum Prozess des Lebens, es ist Kosmos aus dem Chaos. So, aber das Chaos ist natürlich immer das Bedrohliche, das Gefährliche und so. Und du musst im Grunde Ordnung schaffen und das nimmt er aus Genesis 1, das zieht er durch, das findet er in der Sinnflut. So. Nächste Abteilung, Adam und Eva, nächste Unterscheidung, Gut und Böse. So, die moralische Frage für uns alle ist immer, leben wir gut im Sinne von verantwortlich? So, wir übernehmen für unser Handeln verantwortlich, wir streben nach Zielen, nach welchen Zielen? Die Ordnung halten, die Ordnung ausbauen, Ordnung schaffen, in der wir leben können, oder ignorieren wir die Ordnung? Werden wir egoistisch, werden wir hochmütig, ignorieren wir die Vorgabe, hier dürft ihr essen, da dürft ihr nicht essen. Sünde ist Selbstverabsolutierung, Hochmut, Ignoranz der Ordnung, Überschreitung der Grenzen. Sünde produziert Chaos. Gut und Böse ist die Alternative. Können wir uns einfügen oder machen wir großen Aufruhr? Dritte Abteilung, Kain und Abel. Wirklich ein Schlüsselkapitel, wo er im Grunde diese beiden Archetypen zeigt. So, Abel ist im Grunde der gute Sohn. So, er bleibt auf dem rechten Pfad. Er hält sich an die Regeln, er hält sich an die Ordnung, er respektiert Gott über alles. Gott als im Begriff der ganzen Ordnung. Kain ist derjenige, der sich als Opfer sieht, der sich abgelehnt sieht. Er ist neidisch, er neidet Abel seinen Erfolg. So, und im Neid wird er aufrührerisch und hat im Grunde, er tötet seinen Bruder. Er respektiert keine moralischen Ordnung. Kain ist im Begriff einer nihilistischen, egoistischen Sicht, die in Hedonismus und Dekadenz führt. So, und das zieht er durch. Noah, ne? Noah ist quasi der Nachfolger Abels und Adams, nicht? Ordnung, Moralität, Gott gehorchen, seine Umwelt, sinkt ins Chaos. Mord und Totschlag, alles fällt zurück ins Chaos. Dass das Chaos über sie hereinbricht, Urflut, Sinnflut, ist ja nichts anderes als Rückwärtserzählung der Schöpfungsgeschichte. Das macht auch alles ganz gut. So, das sind wirklich diese Urbilder und sie sind in den altorientalischen Mythen auch schon. Das erzählt er gut nach. So, und er kann da immer wieder seinen Faden aufgreifen, nicht? Entweder Ordnung, Moralität strebt nach dem Guten oder Selbstsucht, Egoismus, Nihilismus, Dekadenz. Und das zieht er bis in die Gegenwart. Und heute hat er eben das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo kein eigentlich für viele das große Vorbild ist. Egoismus, Selbstsucht, Hedonismus, Auflehnung gegen Religion, Auflehnung gegen Ordnung, Ablehnung der Werte, der traditionellen Werte unserer Gesellschaft. Und das führt ins große Chaos. So, und darum muss man heutzutage sich wieder neu ausrichten an diesen großen Heldengeschichten der Bibel und den traditionellen Moralvorstellungen.
Was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, das ist, ihm liegt ganz stark an der Balance zwischen Ordnung und dem Chaos. Er versteht das als einen Prozess. Er sagte, das Wichtigste ist dieser Prozess. Weil das Chaos steht für ihn eben auch für die Fülle an Möglichkeiten. Durchaus auch für etwas Disruptives, wo er immer wieder auch sehr positiv über das Chaos spricht, wo er es gar nicht erstmal negativ zeichnet, sondern sagt, also beides, nur die Ordnung, wenn die erstarrt, dann wird das auch eine Art von Tyrannei und von Sklaverei, wie auch immer. Und wenn aber das Chaotische, also dann ist es die Hölle. Es ist übrigens, finde ich, teilweise ermüdend. Er bemüht ständig diese extremen Begriffe. Also er ist irgendwie immer in Alarmbereitschaft. Er redet sehr viel von Hölle und Chaos und allem Möglichen und umgekehrt natürlich auch von Paradies und himmlisch und so weiter. Also das mal so nur als Nebenbemerkung. Aber ich hatte den Eindruck, dass er sich vielleicht, also wir haben ja auch drüber gesprochen, dass du sagst, in Maps of Meaning hat er dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden Elementen. Eine andere Metapher, die er gebraucht, ist das Zentrum und der Rand, die Ränder. Ja? Also je weiter weg von diesem einen Zentrum und je vielfältiger es wird, desto unübersichtlicher und desto chaotischer kann es werden. Und da sagt er auch, dass das Zentrum braucht die Ränder und den Rand, genauso wie die Struktur und die Ordnung das Chaos braucht und umgekehrt aber auch. Ich hatte den Eindruck, dass er jetzt ganz stark aufgrund seiner Wahrnehmung unserer kulturellen Gegenwartssituation doch sehr stark sich entschieden hat und betont die Gefahr und die Disintegration des Chaotischen in den Nihilismus, in alles Mögliche, da lauert die Apokalypse, der Untergang naht. Und dass er aber etwas, also ich würde sagen, in diesem Buch, auch wenn er es in manchen Passagen andeutet, aber dass er insgesamt sehr, sehr stark auf der Seite, wir brauchen jetzt endlich wieder die Ordnung, wir müssen uns besinnen auf das, was uns traditionell stark gemacht hat, auf die Tugenden, in Klammern, die auch Amerika zu dieser tollen Nation und Demokratie gemacht haben und so weiter und so fort. Würdest du diesen Eindruck von dem, was du insgesamt von ihm ja kennst, teilen, dass er hier in diesem Prozess, in diesem Zusammenspiel, er bezieht sich ja auch auf Yin und Yang, dass er dort jetzt sehr, sehr stark für die Struktur, für die Hierarchie, für die Ordnung votiert?
Ja, alles in allem bin ich echt erschrocken über sein Buch, weil ich jetzt so seine Schriften von 25 Jahren überblicke. Er ist aus einem liberalen, konservativen Denker zu einem Rechtsradikalen geworden. So, und ich finde, wenn man Maps of Meaning vergleicht mit diesem Buch über Gott, sieht man das sehr schnell. Du hast es gesagt, ne? Es gibt andeutungsweise die Balance-Idee auch im Gottesbuch. Naja, die ist in Maps of Meaning absolut zentral. Da sagt er, dass die Kunst des Lebens ist der Ausgleich von Kosmos und Chaos, von Ordnung und Auflösung. So, und er sagt, beide Pole sind in großer Gefahr, vereinseitigt zu werden, wenn du alles nur auflöst und immer nur Erneuerung und ständig Wandel, dann hast du wirklich Nihilismus und Chaos und dann hast du keine Orientierung mehr. Das ist echt das, wovon Nietzsche gewarnt hat, der Absturz in den Nihilismus. Er sagt aber dann sehr klar in Maps of Meaning, das Gegenteil ist genauso falsch. Wenn du nur Ruf hast, Rückkehr zu den alten Zeiten,
ja,
ich würde sagen, make America great again, wenn du nur Autorität hast, er sagt, eine absolut konservative Gesellschaft kann nicht überleben. So, der Ruf der Rückkehr zu den alten Zeiten würde unterdrückend werden. Extremer Konservatismus versucht, alle Unsicherheiten zu verfinden und wird dadurch zum Faschismus. So, und er redet vom Faschismus. Das ist Maps of Meaning, das ist seine Sprache. Faschismus und Nihilismus sind die großen Gefahren. Ein Konservatismus, der absolut wird, wird faschistisch, wird totalitär, wird Unterdrückung, wird Auslöschung des Lebens und wird scheitern. So, und diese Balance, dass du auf beiden Seiten, ich sag mal, des politischen Spektrums deine Gefährdung hast. Wenn du lebst ohne Tradition und ohne Anschluss an das bisherige Chaos, wenn du lebst so, dass du alles Neue unterdrückst und alles kontrollieren wirst, Faschismus und Totalitarismus, das ist weg. Es kommt nicht vor. Du findest ein paar Spuren, wo du siehst, ah, hier hätte er es sagen können. Aber im Grunde siehst du jetzt, wo er im politischen Spektrum nach rechts gerutscht ist, sieht er nur noch die Gefahren links. Er sieht nur noch die linke Gefahr, Hedonismus, Egoismus, Nihilismus, Chaos. Und er hat überhaupt keine einzige Stelle in dem Buch, wo er die Gefahr einer totalitären, faschistischen Entwicklung einer konservativen Gesinnung auch nur andeutet. Und das finde ich natürlich erschreckend, weil ich denke, auch Maps of Meaning, also es ist nicht links, es ist liberal-konservativ, würde ich sagen. Aber immerhin, ich finde, das braucht die Demokratie, dieses Element, dieses Maßvolle. So liberal-konservativ ist ja bei ihm auch, die Gesellschaft braucht Veränderung, aber langsam. Veränderung dann, wenn die Mehrheit dafür gewonnen ist. Also Maps of Meaning ist so, ich sag mal für die deutschen Hörer, irgendwo zwischen Angela Merkel und Wolfgang Schäuble, irgendwo dazwischen, für Schweizer Verhältnisse irgendwo zwischen Mitte und SVP. Da stand er. Jetzt ist es, ja, ich weiß auch nicht, wirklich rechts außen, weil er diese Balance weitgehend verloren hat. Es gibt nur noch kleine Reste davon.
An dieser Stelle ist es jetzt sehr, sehr passend, dass wir noch einmal zum Zentrum zurückkehren. Wir hatten ja die Frage gestellt, was ist denn der Glaubensbegriff von Peterson? Und für Peterson bedeutet zu glauben, dass du dich als gläubiger Mensch auf den Weg machst und sagst, ich erkenne diese Ordnung. Ich erkenne dieses Prinzip. Ich erkenne die Struktur, die dieser Welt zugrunde liegt. Und dann ist für ihn der Glaube die Unterwerfung unter die göttliche Ordnung. Es ist die Bereitschaft, schmerzhafte, aufrichtige, persönliche Opfer zu bringen. Das bezeichnet er, das sind die immer gültigen Kennzeichen des Glaubens. Also Zitat von ihm, die Gläubigen versuchen, die immanente moralische Ordnung zu entdecken, die nicht zuletzt in ihrer Tradition zum Ausdruck kommt, um sich dann in harmonischen Einklang mit dieser Ordnung zu bringen. Und Glaube ist für ihn Unterwerfung, aber es ist eine Unterwerfung unter das, was von Versklavung und Tyrannei durch unsere egoistischen und hedonistischen Wünsche befreit. Also da sieht man jetzt wieder, dass das, was du jetzt gesagt hast, dass er da die Balance nicht mehr so im Zentrum dieses neuen Buches hat, sondern dass er sehr, sehr stark sich auf dem Boden der Bibel und was er dort zu erkennen glaubt, an Gott, an göttlichen Ordnungen, an Kosmos und wie Gott das ständig wirkt. Das sieht man jetzt auch im Glaubensbegriff. Also im Glaubensbegriff, ja, was nicht so häufig vorkommt, das vielleicht nochmal zu, ja, jetzt nicht zur Rettung, ich muss den nicht retten. Was mir da gut gefallen hat als ein kleiner Gegenpart ist, dass er auch sagen kann, Glaube ist ein Abenteuer. Mhm. Also in diesem, das macht er an Abraham fest. Mhm. Abraham ist für ihn ganz stark dieser Archetyp eines Mannes, eines Menschen, der privilegiert ist, der eigentlich in der Komfortzone leben und verweilen könnte. Und jetzt wird dieser Abraham von Gott gerufen in ein Abenteuer. Und da sagt er, Glaube ist letzten Endes dieses Abenteuer. Wir können gleich noch gucken, was das genau für ein Abenteuer ist. Mhm. Es ist nämlich ein ganz bestimmtes. Aber da waren für mich hellere Töne. Das war spielerischer. Mhm. Das war irgendwie leichter. Dieser Glaubensbegriff, wo er sagt, da ist ein Logos und dieser Logos, der hat die Welt erschaffen und Logos steht dafür, dass diese Welt zählbar ist und wir können sie mit unserem inneren Logos zählen und dann sind wir mit unserem Logos in Verbindung mit dem großen Logos und wir erkennen die Struktur, die Gott, Logos, das ist göttlich, die Gott gegeben hat, die er aufrecht erhält. Und jetzt bedeutet wirklich zu glauben, sich diesem Logos und dem, was er in dieser Welt erschaffen möchte, dieser Produktivität, dieses Logos zu folgen. Glaube bedeutet, sich in diese Bewegung nach oben hineinziehen zu lassen. Das ist eine erfolgreiche Bewegung, eine Bewegung, die viel Segen und Heil und Wohlstand bringt. Ja, und das bedeutet aber ganz konkret, dem musst du dich unterwerfen, da musst du dich einordnen, mit dem musst du in Harmonie. Und das macht er in Abgrenzung gegen alles, wo er sagt, ungläubig und unreif bedeutet, dass du die Gegenwart bevorzugst vor der Zukunft, dass du deine Bedürfnisse sofort befriedigst, dass du dir keinen Genussaufschub, das wäre für ihn das Hedonistische, das wäre für ihn das Chaos, dass du die Möglichkeiten, die sich dir bieten, jetzt sofort ergreifen willst und dass du die Zukunft sozusagen opferst zugunsten der unmittelbaren Gegenwart. Sein Opfer ist ein anderes, dass er sagt, wer wirklich in seiner eigenen Psyche und auch was das Soziale angeht, gesund werden will, wer Heil erfahren will, wer gesegnet werden will, wer ein gutes, erfolgreiches, gelingendes Leben haben will, der muss echte Opfer bringen. Mhm. Für mich war das sehr, sehr schwer.
Ja, und sagen wir mal so, es ist ja eine moralische Orientierung. Leben ist schwer. Ich komme damit gut klar, was er beschreibt.
Ja.
Ich kann das schätzen.
Ja.
Ich glaube, man muss sich noch mal klar machen. Ich glaube, der Fontes Verlag muss sich das auch noch mal klar machen. Markus Spieker, glaube ich auch, der das Vorwort geschrieben hat. Der Glaubensbegriff bei Petersen hat nichts zu tun mit einem christlich-dogmatischen Glaubensbegriff.
Ja.
Im Christentum ist Glaube ja nicht das, was alle immer schon irgendwie... Es ist sehr spezifisch. Es ist erstmals in der Bibel bei Jesaja. Glaube ist das Vertrauen auf das Heilshandeln Gottes. Glaube wird bei Jesus, Paulus, Johannes, ja, Glaube an das Reich Gottes, Glaube an das Evangelium, Glaube an Erlösung und Heil, so also an ein Heilswirken Gottes. Bei Petersen können wir sehen, Glaube ist schlicht eine moralische Orientierung und all die genannten Heilsbegriffe werden bei Petersen moralisiert. Zitat, nicht? Er sagt, es geht darum, dass wir gut sind und nicht böse, Zitat, auf diese Weise können wir das Heil und die Erlösung der Welt bewirken. Im Kleinen und im Großen fügt er hinzu. So können wir die Hölle eindämmen, die das Böse hervorbringt. Nicht nur für uns, sondern für alle, für die Liebe zur Welt selbst. Nicht? Also wir können Heil und Erlösung der Welt bewirken. durch gutes Handeln. Und viele Stellen, nicht? Wir können Leben in Fülle fördern und ausdehnen. Er sagt, das gelobte Land ist ein Zustand, der durch anhaltendes moralisches Streben des Einzelnen und der Gemeinschaft geschaffen wird. So, wir können vielleicht nicht den Tod aufheben, vielleicht schon, er deutet das so an, aber vielleicht nicht wirklich. So, aber den Stachel des Todes, den können wir ziehen durch moralisches Handeln. So, es ist eine sehr moralische Religion. Wenn du es auf einer christlichen Skala haben willst, ist es einfach 100% liberal und 0% orthodox oder evangelikal. Er hat das alles gar nicht. Gar keine Offenbarung, kein Sola Gratia, kein Solus Christus. Jesus kommt immer wieder vor, er schätzt ihn total. So Maps of Meaning, er sagt, Jesus ist der ethische Held des Westens. So in dogmatischer Sprache ist Jesus bei ihm Vorbild, Urbild, Lehrer und nie Erlöser, nie das Heilswerk Gottes. Das hat er alles. Das spielt gar keine Rolle bei ihm. Also das ist sein Glaubens- und Religionskonzept.
Damit drängt jetzt alles, dass wir uns auch die Frage stellen, nicht nur, was ist sein Glaubensverständnis, wie versteht er Religion, sondern das, was ist sein Gottesverständnis? Also wie spricht er, wie denkt er von Gott? Jetzt innerhalb dieser Auffassung von Glauben hat Gott eben eine ganz bestimmte Funktion. Du hast es schon angedeutet. Peterson ist meines Erachtens so durchaus ein sehr robuster Vertreter zunächst mal eines funktionalistischen Verständnisses von Religion. Er macht das auch deutlich, wenn er dann eben sagt, es geht im Glauben jetzt gar nicht so sehr darum, dass es da Bekenntnisse gibt, dass man da an Gott glaubt, in dem Sinne, dass man sich entscheidet, existiert Gott, existiert er auf eine bestimmte Art und Weise, mit bestimmten Eigenschaften hat er ein bestimmtes Wesen und das an das gibt man sich dann hin. Das lehnt er ab. Er sagt, das wäre, als wäre Gott ein Tisch, ne? Und wir versuchen das zu beschreiben, sondern er sagt eben, Glaube ist so eine, ja, wie sagt er, so eine absolute, ultimative Beziehung. Und jetzt liegt ihm also gar nicht so sehr daran, so die im Hinblick auf Gott sozusagen die Inhalte des Glaubens zu klären, sondern er geht da, und das ist ja zunächst mal auch gar nicht zu kritisieren, also er betont Glaube sehr, sehr stark als ein Weg, ein Unterwegssein, als ein Abenteuer, als du bist ergriffen und du lässt dich hineinnehmen in eine, ja, in eine Entwicklung nach oben. Ne? Und jetzt wird es eben spannend, welche Rolle spielt Gott? Ich habe unheimlich viele Sachen von ihm rausgeschrieben. Also mein Buch, da habe ich ja immer so Register dann dran und die gelben Zettelchen sind überall, wo er immer wieder sagt, das ist eine weitere Definition von Gott. Das ist eine weitere Definition von Gott. Das kommt immer wieder. Also wenn er die biblischen Geschichten nacherzählt, hält er immer wieder inne und fragt dann, wer ist jetzt dieser Gott, von dem hier die Rede ist? Und er vertritt letzten Endes so ein bisschen die These, ja letzten Endes Gott erkennen, wie er wirklich ist. Da würden wir ihm, glaube ich, ja zunächst mal auch zustimmen. Nee, das geht nicht. Also keiner ist in der Position, Gott da wirklich zu beschreiben und auch zu sagen, wir können abgleichen zwischen dem, wer Gott wirklich ist und dann, ob dein Glaube an Gott mehr oder weniger da dran ist oder nicht. Also da sind wir mit ihm, glaube ich, in einem Boot. Das finde ich eine gute Erinnerung. Und er sagt, er kommt immer wieder mit bestimmten, also Formen, mit bestimmten, ja, Arten, wie Gott uns erscheint und wie Gott wirkt, wie wir ihn erleben. Und da ist einfach der Gedanke, dass Gott selber das höchste Gut ist, dass Gott selber in der Hierarchie der Werte an alleroberster Stelle steht, dass er also in dieser Ordnungspyramide die goldene Spitze ist. Das ist einer der Gedanken, die bei Peterson immer und immer und immer wieder hervorgehoben werden. Lass uns da noch ein bisschen weiter das erforschen.
Genau. Und ein bisschen nerdig, ne, wer so die Gottestheorien heute kennt. Er hat keine Metaphysik. im Sinne von eine Weltanschauung, wo er Gott und Welt unterscheidet und sagt, Gott existiert, Gott ist Personal, Gott hat diese und jene Eigenschaften und so. Also da steht er, wenn man so will, auf der Seite der Moderne, der postkantischen Welt, auch wie C.G. Jung. Das ist unerkennbar, das ist unerschwinglich, das können wir gar nicht mehr machen. So, aber auch wie C.G. Jung, die Gottesidee, der Gottesgedanke, ja, der ist immanent. Der legt sich uns nah. Und eigentlich macht das echt ganz interessant, würde ich sagen. Er hat da verschiedene Spuren. Er sagt, eine wesentliche Spur ist das Gewissen.
Ja, so, Stimme
beruft,
Gottes.
Genau, er beruft sich auf Thomas von Aquin, also hat da auch wirklich so seine Hausarbeiten gemacht und gesagt, das ist eine alte christliche Idee, Gott wird im Gewissen kund, in der Stimme, die uns zum Guten ruft und vom Bösen warnt. Er sagt dann ausdrücklich, das ist eine psychologische und relationale Definition der höchsten Gottheit, die Gott in uns alle hineinlegt.
Ja.
Auch das ist ja kantianisch, ne? Und das ist auch bei Jung, das ist so, auch im Neuprotestantismus ist es im Grunde, ne? Du redest gar nicht über, ob Gott existiert. Die ganze Frage, die sagt er, die können wir nicht beantworten. Können wir nichts zu sagen. Das ist jenseits von uns. So, und aber Gott ist nicht nur die Stimme des Gewissens. Gott ist auch die Berufung zum Abenteuer. Er ist der mit uns ist, der uns herauslockt aus den falschen Sicherheiten. Er ist die Inspiration, er ist der Ruf des Göttlichen. So, er sagt zum Beispiel, das Wort Gottes ist identisch mit der angeborenen Neigung eines Babys, die ersten Schritte zu machen. Er fragt, ist das ein Instinkt, der nur im Menschen ist, oder ist es der Ruf des Göttlichen? So entweder oder, und sagt dann selbst, es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen diesen beiden Thesen. Und das ist ja nicht dumm, ne, zu sagen, Gott ist immer schon mittendrin. Diese theistische Idee, Gott ist da irgendwie ein Superagent draußen. Was bringt's? Da können wir nicht zu sagen. So. Aber das Göttliche ist immer schon da. Es begegnet uns im Gewissen. Es begegnet uns in der Neugierde. Es begegnet uns in Ruf und Inspiration im Abenteuer. Das sind auch Dinge, die ich ja ganz, ganz gern gelesen habe, weil sie ganz spannend sind. Man könnte das mit Paul Tillich zusammenbringen. Ich glaube, er kennt ihn nicht. Ich hätte das Gefühl, das wird ihm fast gefallen können. Gott als das, was uns unbedingt angeht. Also es ist eine starke These, die es im Neuprotestantismus gibt, die es aber auch in der modernen katholischen Theologie bei Karl Rahner gibt, dass Gott der menschlichen Existenz immer schon in irgendeiner Weise inne wohnt und wir uns auf ihn beziehen mit Symbolen und Erzählungen im Prozess unserer Selbstwerdung und moralischen Reifung. Und dass das beides zusammengehört, ist natürlich die Megathese, die er für diese Heldenreise eines jeden Menschen vertritt.
Ja, ja. Ich nenne einfach mal so ein paar Formulierungen, da haben wir ihn nochmal im Original. Gott ist die höchste Höhe unseres nach oben gerichteten Strebens. Mhm. Ja, das ist also sozusagen diese Anziehungskraft, da ist etwas, das zieht uns an, das spricht uns an, das zieht uns in diese Bewegung des Glaubens, wo es darum geht, und das wäre eben dann das Abenteuer. Das Abenteuer ist ganz stark auch ein Abenteuer. Ja. Ich entwickle mich weiter und mein Leben schreitet nach vorne. Das ist ein ganz starker Evolutions-, Entwicklungs-, Fortschrittsgedanke. Das Leben ist dazu da, immer besser zu werden, ist bei ihm ganz stark drin. Und Gott ist die höchste Höhe unseres nach oben gerichteten Strebens. Sehr schön, da werde ich vielleicht am Schluss nochmal drauf kommen, was ich von Peterson für mich so mitnehme. Mhm. Er sagt, Gott ist der Geist in uns, der auf ewig auf unseren Sieg vertraut. Also es ist nicht so, dass wir im Glauben damit mit Gott, sondern also irgendwie auch umgekehrt, das Göttliche in uns, das ist so die Stimme, die uns sagt, du wirst das schaffen, stell dich dem. Ne? Gott ist die Intuition des Wissens, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Das ist Noah, der sieht die Sintflut. Gott ist die Intuition des Wissens. Interessant fand ich auch, Gott ist in uns, aber er ist auch außerhalb von uns, also der Gott im Innern kann sich gegen den Gott im Äußeren wehren, also der Gott im Äußeren wäre das Schicksal, ja, also das, was da über uns heranrollt, das wäre natürlich total interessant, das jetzt mit anderen Konzeptionen zu verbinden, wo Theologen auch versuchen zu sagen, ja, Gott ist einfach über allem und wir können ihn auch aus dem Leid, dem Schicksal und so nicht raushalten. Und da müssen wir irgendwie klarkommen und der Gott im Innern wehrt sich gegen den Gott im Äußeren. Ja, Gott ist die Quelle des Antriebs, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, er schraubt das so hoch, Peterson, dass er sagt, also wenn wir stutzig werden und dann die Frage stellen, ja, ist das jetzt moralisch verwerflich oder ist das gut oder wie ist das? Da geht er so weit und sagt, unsere Maßstäbe sind nicht die Maßstäbe, die wir an Gott anlegen dürfen. Mhm. Es ist dieser uralte Gedanke, nicht aus dem heraus, was wir als gut oder böse empfinden, treten wir an Gott heran, sondern was wir von Gott wahrnehmen in diesen Geschichten. Das ist von Gott, also von Gott her kommt das, was gut ist und von das, was böse ist. Also das fand ich auch schon sehr, sehr krass, weil also da reißt er jetzt doch ziemlich viel auseinander, wenn das, was für mich moralisch also äußerst verwerflich und fragwürdig ist, wenn das bei Gott in Ordnung sein soll, da wird es dann wirklich schwierig, überhaupt noch was Sinnvolles über Gott auszusagen. Da verheddern wir uns ja in echte Widersprüche. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da sind unheimlich viele Anregungen mit drin. Er reiht verschiedene Formen Gottes, verschiedene Arten und Weisen Gottes da aneinander. Und ja, das ist, ich habe das teilweise interessant, aber teilweise auch sehr, das ist schon heftig empfunden. Berührt hat mich, das wollte ich dich mal nachfragen, wenn das noch in Ordnung ist, Thorsten, wie er Noahs Glaube beschreibt. Ja? Noahs Glaube an Gott ist also nicht das formelhafte Aufsagen eines expliziten Glaubensbekenntnisses, obwohl er auch das sein könnte, sondern seine Bereitschaft zu handeln, wenn er von den tiefen Neigungen seiner Seele dazu aufgefordert wird. Und jetzt kommt ein toller Satz. Die eine Sache, der du erlaubst, dich zu bewegen, das ist dein Glaube an Gott. Mhm. Ja. Ich wurde erinnert an Luther. Aber dann habe ich gedacht, so lutherisch ist es vielleicht doch nicht. Luther, der ja sagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Die eine Sache, der du gestattest, dein Herz zu bewegen, es in die Höhe nach vorne zu ziehen. Aber als ich näher drüber nachgedacht habe, habe ich echt gedacht, nee, Luther redet von was ganz anderem, als von einem Prozess, der immer nach oben und nach vorne geht. Mhm.
Ja, Luther ist es nicht, weil bei Luther ist ja doch die Präzisierung des Glaubensbegriffs gewinnt er aus schlicht der Anrede des Evangeliums. Ne? Also Glauben ist Vertrauen auf das Heilswort Gottes und aus dieser Idee entwickelt Luther eine Kritik aller falschen Glaubenshaltungen, die erst sichtbar werden, wenn du überhaupt einen Begriff von Glauben hast. So, und dieses Vertrauensglaube, dieser Heilsglaube, das gibt es gar nicht bei Peterson. Man könnte es eher mit Paul Tillich zusammenbringen, ne, das, was uns unbedingt angeht. Und das hat er aber moralischer und vor allem viel weniger präzise. Er ist kein präziser Begriffsdenker, er ist ein Storyteller. Und ich finde, als Narrator, als Storyteller, als jemand, der Geschichten beschwören kann, da hat er eine Zauberzunge. Ne? Das findest du nicht an jeder Ecke, das ist schon gut. Ansonsten, wenn du es präziser haben willst, merkst du, irgendwann wird es widersprüchlich und nicht zu Ende gedacht bei ihm. Das ist dann einfach so.
Ich habe eine Dreieinigkeit entwickelt. Also ich finde, bei Peterson haben wir eine bestimmte Art von Dreieinigkeit. Das ist so ein Modell, das kennen wir aus unterschiedlichen Bereichen aus der Theologie. Wir haben es auch schon mehrmals angesprochen. Ja, so Karl Barth beobachtet, wie vollzieht sich Offenbarung. Ne? Und er sagt, Gott ist der Offenbarer, das wäre der Vater, die Quelle der Offenbarung. Aber er ist auch der Inhalt der Offenbarung. Und Das wäre dann der Sohn. Da zeigt sich, wer Gott wirklich ist für Karl Barth. Und er ist aber auch der Heilige Geist. Das heißt, er sorgt auch dafür, dass diese Offenbarung wirklich in unserem Inneren ankommt. Er ist auch das Offenbarsein. Da gibt es jetzt noch ganz weitere Beispiele, wie man die Trinität sozusagen als eine Art Prozess verstehen kann. Und ich finde bei Peterson einen ganz ähnlichen Gedanken. Wenn ich mal all das, was ich jetzt bei ihm gelernt und gelesen habe über Gott aus diesen Erzählungen, da würde ich das mal so zusammenfassen. Gott ist als Vater für ihn die Quelle und der Ursprung alles Lebens. Und Gott ist zugleich aber auch der Logos, der diesem Leben eine Struktur, der Welt eine Ordnung gegeben hat. Und die ist gut, die ist rational, die manifestiert sich in einer Werteskala. Und Gott ist dann aber zugleich auch der Geist, die Kraft, in der wir in der Lage sind, mit unserem Geist sozusagen, ja, da gehen wir echt auf Tuchfühlung mit Gott als Geist und unser Geist. Wir können diese Ordnung, diese Struktur, wir können diesen Kosmos verstehen, durchdringen. Wir sind in der Lage, uns dem unterzuordnen und einzuordnen, um frei zu werden von unseren egoistischen, hedonistischen Wünschen, Motiven und Bedürfnissen. Und der Geist Gottes ist dann derjenige, der uns ermächtigt und befähigt, gemäß dieser kosmischen Ordnung zu leben. Und das ist für das Leben des Einzelnen, das ist für die psychische Ordnung, sagt er, ist das A und O, da blüht das Leben auf. Und es ist auch für die soziale Ordnung das A und O, da blüht eine Gesellschaft auf, da blüht das gemeinsame Miteinander auf. Das wäre für mich die sozusagen die Trinität, der Vater, die Mutter, der Sohn, der Logos. Logos ist für ihn da ganz wichtig und eben der Geist Gottes, wo Gott dann wirklich ja sich aufs Engste und Intimste mit uns verbündet, der Gott in uns, der uns in diese Bewegung mit hineinzieht.
Ich denke, man könnte ihn so deuten, es wäre für ihn eine Bekehrung, sich das so anzueignen. Und da müsste er, glaube ich, auch nochmal eine andere Form der Gottesbeziehung gewinnen. Es gibt ja bei ihm kein Gebet. Keine Gebetsbeziehung mit Gott, keine persönliche Beziehung. Diese ganze Begegnungsdimension hat er nicht, kennt er gar nicht. Also man könnte das so ausziehen und ihm eine Dogmatik verpassen, so wie er im Moment steht und denkt, hat er das nicht. Ich glaube, wir sollten aber die hässlichen Seiten seines Buches auch noch mal nicht würdigen, aber es müssen angesprochen werden, oder?
Ja.
Der Kulturkampf und all dies.
Ja, natürlich. Wir haben es schon angedeutet, dass wir beide den Eindruck haben, er ist zu einem Kulturkämpfer geworden. Ich würde fast sagen, wenn wir ihn einladen würden, würde ich ihn fragen, warum er sich so wenig bewusst ist, was er für eine Position hier eigentlich einnimmt. Ich habe den Eindruck, er steht hier schon sehr, sehr stark als einer, der auch so wahrgenommen werden möchte. Er bürstet gewaltig gegen den Strich. Er ist völlig skeptisch und völlig pessimistisch im Hinblick auf die Gegenwartskultur. Er beherzigt das nicht, was er in seinen früheren Werken geschrieben hat, dass ein Weg zurück eigentlich nicht ein guter Weg ist, sondern ich habe den Eindruck, den schlägt er doch ein. Er ist sich zu wenig bewusst, dass er nicht an der Stelle steht, wo er sich in meinen Augen selber sieht. Hier bin ich auf dem Boden der Bibel. Ich erzähle die Geschichten nach. Ich destilliere die Archetypen dort raus. Ich habe unterschiedliche Konzepte und Formen des Göttlichen. Und jetzt rufe ich euch alle auf. Und da draußen ist das Chaos. Gegen das kämpfe ich jetzt mutig an. Das mag seine Selbstwahrnehmung sein, mit der er auch polarisieren will. Aber ich würde sagen, lieber Jordan Peterson, du selber hast das Chaotische, jetzt würde ich mit seinen eigenen Worten sagen, auch das Monströse, du hast das Zerstörerische, du hast das Auflösende, das hast du in dir, und zwar eben genau auch auf der anderen Seite, indem du Struktur, Ordnung, Unterordnung jetzt hier einfach einforderst und solche Menschen, die diese Stellung einnehmen, die sind für mich mit dem, was sie machen, sind sie gefährlich. Und deswegen empfinde ich seinen Versuch hier schlichtweg auch als ein Transfer von Autorität. Er stützt sich auf eine von ihm konstruierte Autorität der Bibel und die zieht er jetzt an sich und erzählt mal aller Welt, was jetzt Sache ist. Das ist jetzt sehr plakativ. Ich weiß nicht, ob ich ihm da gerecht werde, aber so, das wäre für mich etwas, wo ich sagen würde, ja, mach mal ernst mit deinen eigenen Erkenntnissen und Voraussetzungen und lokalisiere dich selber nochmal in diesem dieser Balance zwischen Chaos und Kosmos.
Ja, genau. Die spannende Frage ist ja, warum ist das Buch in einem konservativ-evangelikalen Verlag erschienen? Ich glaube, dass es mit einem mainstreamigen Verlag sich auch viel besser in Deutschland hätte verkaufen können. So, aber ja, es liegt nicht an der Theologie, nicht an der Dogmatik, nicht an der Gottesbeziehung, das hat er im strengen Sinne alles gar nicht. Es liegt offensichtlich an einer ethischen Logik, wo viele Evangelikale viel Zustimmung haben. Er schreibt so Sachen wie: langfristige monogame Beziehungen sind nicht nur die menschliche Norm, sondern auch das richtige Ideal, an dem wir uns alle orientieren sollten. So, und da würde ich sagen, hier, sorry, ich lebe auch so, die meisten leben so, ehrlich gesagt. Damit ist man kein Held oder kein Widerstandskämpfer gegen Wokeness. So, er stilisiert sich als Konservativer, macht das aber in einer extremen, polemischen und teilweise auch hasserfüllten Art und Weise, die ich schon wirklich krass finde. So, er schreibt: wir befinden uns in einem Krieg über die grundlegendsten aller Fragen, die des Geschlechts. Warum Krieg? Ich will da keinen Krieg führen. Er hat ständig diese Neigung, extreme Vokabeln zu nehmen.
Licht, so, Dunkelheit.
Genau. Und was er dann entfaltet, ist eben eine Geschlechtertypologie, die ist so bei C.G. Jung, die ist so 50er Jahre mäßig. Der Mann ordnet und verteidigt, sortiert und schützt. Die Frau ist Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und dann gendert er die ganze Urgeschichte so, dass er sagt, Mann und Frau haben auch ganz unterschiedliche Formen der Sünde. Die Frau ist berufen zu Mitgefühl, Empathie, Barmherzigkeit. Ihre Versuchung ist, grenzenlos empathisch sein zu wollen. So, sie will alles integrieren und einhegen, auch die Schlange, so auch die Verführung, und darum fällt sie. Der Mann hätte ihr Grenzen setzen müssen, der Mann aber will gewinnen, gefallen, erobern, er glaubt, alles in den Griff zu kriegen, auch seine Frau, darum fällt er. So, die Frau, Illusion allumfassenden Mitgefühls, das ist die weibliche Sünde. Und dann zieht er Stereotypien durch, von denen wir natürlich wissen, dass sie statistisch hast du diese Unterschiede von Männern und Frauen. Warum? Du hast seit dem 18. Jahrhundert eine Geschlechterontologie, die das massiv geschürt hat. Mann stark, Frau schön. Ja. Mann Rationalität, Frau Gefühl. In der Bibel ist es ja gar nicht so. So, du findest es gar nicht in der Bibel. Er oktroyiert das der Bibel auf. Es ist absurd. So, und dann kriegt er eben auch seine queerfeindlichen und transfeindlichen Ausfälle. So, wir sind im Krieg um die Fragen des Geschlechts. Warum? Zitat: weil wir beschlossen haben, uns das Recht auf absolute Selbstdefinition anzueignen. So, das bezieht sich auf die Transfragen, mit denen er auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark eskaliert hat, sehr stark polarisiert hat, auch beleidigend wurde. Deswegen wurde er auf Twitter ja gesperrt, als es noch nicht Musk gehört hat, wegen seiner Ausfälle. So, und da zieht er eben auch vom Leder. CSD, Christopher Street Day Parade, sagt er, wie kann man Pride-Paraden machen? Pride ist doch die absolut tödlichste und größte Sünde. So, und das noch zu zelebrieren und zu feiern. Und hier denke ich mir auch, du liebes bisschen, also einfach mal überlegen, was ist Hochmut in der Bibel? Hochmut in der Bibel ist, dich über andere stellen. Es ist kein Hochmut, wenn Menschen, die von anderen erniedrigt und ausgegrenzt werden, öffentlich reklamieren, wir sind so viel wert wie ihr. So, das ist Pride-Parade. Pride-Parade ist nicht, sich über andere stellen, sondern zu sagen, wir sind nicht weniger wert, wir sind gleich viel wert. Wer das nicht versteht, der lebt nicht im 21. Jahrhundert, der ist eben auch reaktionär, queerfeindlich, menschenfeindlich, wie auch immer. Ich will nicht weiter eskalieren, sonst werde ich zu sehr wie er. An diesen Stellen hat er Verletzungen erlitten und ich erlebe ihn hier als völlig undifferenziert. Er ist komplett nicht in der Lage, Gegenpositionen, die er bekämpft, auch mal darzustellen. Wir geben uns ja seit einer Stunde hier Mühe, ihn darzustellen, versuchen da fair zu sein, kritisieren ihn dann aber auch scharf. Er ist komplett unfähig, irgendetwas, was er bekämpft, auch nur im Ansatz halbwegs richtig darzustellen. Er kämpft mit Dämonen, mit Monstern, mit Schatten und da ist er tief gestürzt. Für einen Professor ist es ein Offenbarungseid, diese Unfähigkeit zur inhaltlichen Auseinandersetzung. Und das hat dann eben, finde ich, auch einen Zug ins Miese. Er ist noch nicht so schlimm wie Matt Walsh oder andere rechtsradikale Leute. Es sind noch so Reste der Höflichkeit bei ihm da. Aber die Ansätze sind gruselig. Und wenn es so weitergeht, wird er im Grunde das Schreckensbild von, was weiß ich auch, vor 25 Jahren noch kritisieren konnte.
Ja. Ich habe auch gedacht, das ist sehr antifeministisch, was er hier macht. Und er wird damit dem Weiblichen, den Frauen nicht gerecht. Er wird den Menschen, von denen wir sagen, die sind Teil der LGBTQAI-Bewegung, wird er auch meines Erachtens an dieser Stelle nicht wirklich gerecht, weil sein großes Ding, was immer und immer und immer wieder kommt, ist einfach Egoismus. Mhm. Und Hedonismus. Betrachtet er unsere ganze Gegenwartskultur. Und ich finde, da macht er es sich letzten Endes zu einfach. Thorsten, wir überziehen heute, ist ja auch gar nicht so schlimm, auch wenn wir auch mal etwas überziehen. Wir haben ja auch eine lange Pause gehabt. Hoffentlich sind die Leute auch alle noch dabei hier bis zum Schluss. Wie kriegen wir das Ding hier auf unser Riesenflugzeug auf den Boden?
Wir können ja noch mal Fazit machen und wir können es mal ganz anspruchsvoll für uns formulieren. Haben wir nicht letztes Jahr geschlossen? Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute.
Ja, das war unsere Idee.
Ein bisschen schon. Aber wir können ja noch mal probieren. Ne? Was nehmen wir mit und was ist vielleicht auch gut?
Also, ich nehme für mich einiges mit, aber das, was sich am stärksten herauskristallisiert hat, das ist, dass Peterson Menschen wie mir, die echt ein bisschen in einer notvollen Lage sind, die nach Orientierung fragen, die sich fragen, okay, mir ist jetzt durchaus Tragisches zugestoßen, ich schwimme, da finden große Umwälzungen und Entwicklungen statt. Und Menschen, die dann vielleicht durchaus auch mal dazu neigen, den Kopf in den Sand zu stecken, zu stark zu verzweifeln. Menschen, die vielleicht auch in die Selbstverzweiflung kommen und ein Stück weit auch den Mut und auch die Trotzigkeit verlieren und in die Passivität abgleiten. Ich finde, da hat er irgendwie ein paar coole Sachen. Also das eine ist, dass er sehr ungeschminkt deutlich macht, das Leben ist einfach nicht immer flauschig. Es schmiegt sich nicht immer passend an mich und an meine Seele, an das, was ich bin und verkörpere, an. Es widersteht mir, es widerstrebt mir, es ist tough, es ist widerständig. Da geschehen fürchterliche Dinge und da geschehen auch leidvolle Dinge und die treffen mich und das tut weh. Und dass er aber hier sagt, ja, schau das an, verfall da nicht in ein falsches Selbstmitleid. Da verstehe ich auch ein bisschen seine Kritik, dass er sagt, erzähl das jetzt nicht einfach nur auf dem Motto, ja, wir leben halt in einer Welt, wo jeder sich nur mit Macht durchsetzen will und so weiter und ich komme jetzt unter die Räder und sondern auch wenn er das zu weit zieht, ne, es gibt wirklich Dinge, denen bist du ausgeliefert und da gibt es Strukturen, die sind eben nicht tolle, ordentliche, lebensfördernde Strukturen und Ordnungen, sondern die sind unmenschlich und so weiter. Aber ich finde insgesamt so für einen wie mich, das ist toll. Und wenn er dann sagt, lass dich vom Geist Gottes rufen, lass dich hineinnehmen in eine Bewegung nach vorne, Geh in Resonanz mit dem. Lass dich ansprechen. Lass dich herausrufen und wag das Abenteuer, weil Gott es dir zutraut, weil Gott es dir auch zumutet. Ich kann verstehen, dass er für viele junge Männer so attraktiv ist, weil er hat dort was Seelsorgerliches, was Tröstendes, was Ermutigendes, etwas Trotziges. Pack den Stier bei den Hörnern immer wieder. Kämpf gegen das Chaos, kämpf gegen die Drachen. Du hast es in dir. Du kannst in diesem Geist Gottes und mit dem Logos, der in dir ist, du kannst das Leben anpacken. Dass er das dann überzieht, da wird's dann schwierig, ne? Dass er das dann wirklich übertreibt. Aber für mich in meiner eher angefochtenen und tapsigen und shaky Lebensphase hat er dort zu mir gesprochen. Und das möchte ich mitnehmen. Ich finde das biblisch. Ich finde, da trifft er ganz, ganz viel.
Ja. Wir haben uns ja dann irgendwann die Frage gestellt, was nehmen wir Gutes mit? Da dachte ich, ja, meine Güte, ne? Also das habe ich vor 8 Jahren mitgenommen. Es fällt mir jetzt echt schwer. Nein, ich kann anerkennen, er sieht die seelische Not vor allem junger Männer. Die werden von vielen nicht gesehen. Und jetzt bin ich ja auch einer, der doch sagt, die Welt muss feministischer werden. Wir Männer müssen feministischer werden. Und wir sollten jetzt auch nicht mi und so machen, sondern einfach mal uns hier so, also eigentlich, sind ja auch Peterson-Thesen, jetzt heul nicht rum, stell dich der Wahrheit.
Ja, genau.
Feminismus ist notwendig. Na, aber ich glaube, junge Männer haben oft noch nicht so eine Geschichte, wie das aussehen könnte. Und dass er es versucht, das will ich anerkennen. Wie es macht, es kippt ins Reaktionäre. Jetzt will ich aber nicht wieder schimpfen. Ich finde, dieses Ringen mit Gott, da hat er schöne Passagen.
Ja.
Wenn man sich das klar macht, wo das herkommt, das ist ja die Bedeutung von Israel.
Ja.
Das ist der Ehrentitel für Jakob. So ringe mit Gott. Er deutet es, wie er es so macht. Wir sind alle Israel. So, wir sind alle Israel. Wir sind die wahren Auserwählten, wenn wir ehrlich und offen mit Gott ringen. Und wenn du gar nicht richtig gläubig bist, ist es ja gar keine Heresie. Ne? Also es ist natürlich, wäre Heresie für christlich, das sich anzueignen. Aber wer es macht, okay, er macht es jetzt so. Und da hat er schöne Passagen. Eine lese ich mal vor, wo er sagt, natürlich gibt es Ungerechtigkeiten in der Welt. Wie können wir, Zitat, die Grausamkeiten der Geschichte verstehen und sühnen, die territorialen Expansionen, die Teil der Geschichte aller Völker sind? Wir sühnen wir für unser privilegiertes Leben, das zumindest teilweise durch das Blut erworben worden ist. Wie opfern wir in angemessener Weise für die Sünden derer, die vor uns kamen? Das Bemühen um die Beantwortung solcher Fragen ist das furchtbar notwendige Ringen mit Gott. Das sind ja Fragen, die sonst unter dem Titel Critical Race Theory und Critical Whiteness gestellt werden. Das sind ja eigentlich linke Fragen. So, wie können wir als westliche, weiße Welt umgehen mit unseren Schandtaten? Wie können wir aus dieser Geschichte von Imperialismus und Kolonialismus aussteigen. Dass er damit ringt, finde ich gut. Ich hätte das gern 10-mal so oft gelesen. Aber ich merke hier, er ringt noch damit. Er ist nicht nur Kulturkampf, er ist nicht nur schwarz-weiß, er ist es viel zu oft. Wenn das weitergehen würde, ich will ja auch gern Hoffnung für ihn haben, dass es jetzt nicht immer weiter nach rechts unten geht, sondern hier tatsächlich noch mehr Gottes Begegnung auch stattfinden kann und damit Begegnung mit der Frage, wie kann ich gerecht leben? Wie kann ich barmherzig werden? Und wie kann ich nach dem Guten für alle streben? Wie kann ich das hinkriegen in einer Welt, die oft ungerecht ist? Das treibt ihn um und das finde ich am Ende ganz wichtigen Impuls für alle.
Und er hat uns versprochen, dass dieses Ringen weitergeht. Er will, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas Ähnliches mit dem Neuen Testament dann auch machen. Da ist ein zweiter Band in der Pipeline. Wir sind gespannt und wir lassen uns anstecken von diesem Geist des aufrichtigen, manchmal auch tapferen Ringens mit Gott, wenn wir auch in den nächsten Podcasts fragen werden, gibt's was Neues von Gott? Wir verabschieden uns nach dieser etwas längeren Folge wie normal. Thorsten, vielen Dank, Das war jetzt sehr, sehr schön, dass du mich und auch alle anderen mit hineingenommen hast in das, was du eben schon seit etlichen Jahren mit Peterson machst und über ihn nachdenkst. Bitte beteiligt euch an der Diskussion und schreibt uns, protestiert, zitiert, damit es ein kollektives Ringen ist und bleibt und auch in Zukunft sein wird. Das war der erste Geist seit 2025. Wir freuen uns auf die Reise mit euch zusammen. Macht's gut.
Ciao.